Jeder kennt den Spruch, hat den schon mal gehört oder wahrscheinlich selbst schon oft gesagt, oder? Wenn du mal groß bist, dann wirst du, kannst du, bekommst du, oder? Haben wir schon gehört, ist lange her bei manchen. Haben wir vielleicht schon oft gesagt, wenn du mal groß bist, dann wirst du selbst entscheiden dürfen und müssen, wann du ins Bett gehst. Versuchen gerade unseren Kindern beizubringen, den Kleineren. Wenn du mal groß bist, kannst du auch Auto fahren, einen Beruf ausüben. Wenn du groß bist, bekommst du vielleicht einen Ehepartner, selbst Kinder, Verantwortung. Es ist so vieles mit dem Großwerden verbunden, oder? Dann wird alles anders und mehr und schöner denken manche und größer. Und in einer Sache läuft es aber total andersrum, oder? Da läuft es total andersrum. In Sachen Glauben. In Sachen Glauben läuft es total andersrum. Ich habe diesen Text gelesen, der uns dazu bringt, Kinder zu segnen, weil es Jesus uns aufgetragen hat. Und er verbindet mit Kindern etwas, das uns Erwachsenen ziemlich schnell abhanden kommt oder manchmal ganz und gar fehlt. Und ich möchte einen anderen Text lesen aus Matthäus 18, die Verse 2 bis 4. Da kappeln sich gerade die Jünger um die Frage, wer der Größte im Himmelsreich sei. Das kennen wir auch als Gemeinde, ne? So im Bistro steht man zusammen und überlegt man, wer der Größte in der Gemeinde im Himmelsreich ist. Würden wir nicht machen, ich weiß, genau, da, das gibt's ja nicht mehr. Die Jünger haben das gemacht. Die Jünger haben das gemacht. Und ich vermute, manchmal tun wir es vielleicht in unserem Herzen, ohne es offen auszudiskutieren. Aber die Jünger, die waren so unbeleckt, so frei damals mit Jesus unterwegs, die haben das versucht zu diskutieren. Und Jesus rief ein kleines Kind, so berichtet Matthäus in seinem Evangelium, stellte es in die Mitte. Er steht da, das Kind in der Mitte, die Jünger außenrum. Das will ich euch sagen. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie, nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Welt. Vertraue demütig und unterordnend wie Kinder. Das ist mein erstes Anliegen heute Abend zwischen Karfreitag und Ostersonntag mit einer Kindersegnung und dieses Thema Vertraue Jesus, vertraue demütig und unterordnend wie ein Kind passt phänomenal zu diesem Fest, das wir gerade feiern. In Sachen Glauben läuft es andersherum. Wir, du und ich, wir müssen werden wie die Kinder. Es ist im Glauben nicht so, dass wir den Kindern sagen müssen, werd du erst mal groß. Ich weiß, so Sprüche können wir, oder? Werd du erst mal groß, dass du verstehst, worum es geht. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Du musst werden wie die Kinder. Also das ist ja ein Text, der geht bei mir runter wie Öl. Ja, da ging es ja um die kleinen Kinder. Ne? Also da bin ich nicht so weit weg, ich bin nicht so groß. Ne? Bin zentimetermäßig ein bisschen näher ran. Aber das hat Jesus nicht gemeint, oder? Wenn er sagt, dass wir wie die kleinen Kinder werden sollen. Oder? Da geht es nicht um Körpergröße. Ich denke, das ist uns allen klar. Es geht um diesen Paradigmenwechsel, der stattfinden muss. Und das geht so schwer für uns Erwachsene, für uns Erfahrene, Lebenserfahrene. Auch Menschen, die mit Christus, mit ihrem christlichen Glauben Erfahrung haben, tun sich manchmal unglaublich schwer zu glauben wie die Kinder. Unterhalte dich mal mit einem Theologen, wie das mit der Bibel und Jesus ist, und dann wirst du plötzlich eine ganze Menge an Problemen an der Backe haben. Und ganz ehrlich, ich habe erst vor kurzem in einem Kreis gesessen mit einem studierten Theologen, und wir kamen in dem Gespräch auf Römer 6 bis 8, und dann sagte der wortwörtlich, Römer 6 bis 8, das ist ja umstritten. Da musst du dich erstmal durch 1000 Seiten Auslegung und Kommentare wälzen, bevor du da klar siehst, worum es eigentlich geht. Das ist eine grandiose Aussage, oder? Grandios. Das, so sind wir. So können wir das, ja? Da werden Doktortitel und Diplome vorgezeigt und lange kirchliche Traditionen. Und Jesus stellt uns hier mitten rein heute Abend hier vorne hin und sagt, guck dir die Florich an und den Jay und die Alia, guck dir die Kinder an. So müsst ihr werden, sonst wird es nichts mit dem Glauben. Sonst wird es nicht funktionieren. Denn das, was wir machen, die gestudierten Leute, Das können die Kinder gar nicht und das machen die auch nicht, oder? Sie glauben so einfach. Glauben, dass es einen guten Gott gibt, der seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt hat, ohne Vorbehalte, ohne textliche Dimension und Diskussion. Aber bitte versteht mich da nicht falsch. Also ich bin ganz und gar nicht gegen eine gute theologische Diskussion. Das finde ich super. Und ich glaube, dass es sogar bibelkonform ist, dass wir miteinander reden, um die Bibel richtig zu verstehen, darum ringen und uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und wenn wir an Stellen kommen, wie Römer 6 bis 8, was für den einen Theologen schwierig war, dass wir dann auch sagen, dass es schwierig ist und dass wir es nicht ganz verstehen. Vielleicht müssen wir mal Hoffnung für alle lesen, nicht immer Elbefelder Bibel. Ne? Paulus sagt uns, der den Römerbrief geschrieben hat, im Korintherbrief, er sagt, prüft alles. Und das Beste, das behaltet. Also wir merken, dass das Hirn abschalten, darum geht es nicht im christlichen Glauben. Jesus hat gesagt, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Also Hirn an, wenn es um Jesus Christus, sein Wort und seine Liebe zu uns geht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber dabei müssen wir in dieser demütigen Haltung wie ein Kind sein, das zugibt, am Anfang seines Lebens so wenig zu können und zu wissen, oder? Und sich unterzuordnen in seinem Glauben und diese Kindlichkeit zu behalten, gerade in Bezug auf die Dinge, die es nicht versteht, oder? Ich muss an den kleinen Lukas denken, der hat einen platten Reifen, sein Vater repariert den, der Bub kommt mit seinem Rädchen aus dem Keller raus und sagt, mein Vater kann alles, ja? Und strahlt nur so. Und jeder weiß ja, der Vater kann nicht alles, oder? Aber das ist so ein kindlicher Glaube, der sich so freut über die Dinge, die da sind und der so eine Bedingungslosigkeit hat. Das finde ich bei dem kleinen Lukas so phänomenal. Diese Fähigkeit, wo ihr sagt, Mensch, Lukas, dein Vater kann doch nicht alles, oder? Schalt mal dein Hirn ein. Man merkt diese Bedingungslosigkeit, die bei Kindern da ist. Und die fehlt uns. Die geben wir so schnell ab. An Stellen in der Bibel, wo wir nicht weiterkommen, weil uns der Intellekt fehlt, weil uns die Sprache vielleicht fehlt, weil uns der Glaube fehlt, oder? Kann man das nur glauben in so einer Zeit? So geht's uns doch, oder? Und da könnte ich ein paar Themen anreißen und schon würden wir hier stehen und sagen, also so geht's nicht, oder? Und ich glaube, da ist das Problem, wenn man so sehr sich über das Wort Gottes ereifert und diskutiert und die Möglichkeiten hin und her schiebt, dass der ganze Glaube verloren geht und vor allem die Position, die wir haben, drunter zu bleiben, nicht darüber zu richten und zu befinden. Vor allem bei den Dingen, mit denen wir es so schwierig haben, wo wir sagen müssen, ich kann das nicht glauben, da fehlt mir das Vermögen, das ist ein gutes Gebet, oder? Zu sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Und so wahnsinnig biblisch, da gab es eine ganze Menge Leute. Von einem lesen wir mindestens ganz deutlich, der gesagt hat, hilf meinem Unglauben. Also kommen wir gerade nicht mit diesen Schwierigkeiten, dass wir denken, das kann alles nicht sein, sondern bleiben wir auf der Suche nach Gott, bei dem Wunsch nach dem Glauben und vertrauen wir, dass das, wie Gott sich uns offenbart und zeigt, dass das wahr ist. Weil er zuverlässig ist. Ein Gott, der treu ist, der zu seinem Wort steht, der heute immer noch derselbe ist, wie er gestern war und wie er morgen sein wird. Unwandelbar. Gott ist zuverlässig und deswegen offenbart er sich uns. Also wenn die Bibel sagt, dass wir ein Leben mit Jesus Christus führen sollen, um die volle Erfüllung des Lebens zu finden, dann würden vielleicht einen guten Teil dieser Gemeinde hier sagen, naja, ob bei Jesus wirklich alle Erfüllung zu finden ist, wenn ich mein Leben angucke. Aber dieser Aufruf bleibt, oder? Und es ist unsere Herausforderung, ihm zu glauben und zu denken, dass das richtig ist zu tun, wenn wir uns ganz an ihn hängen, dass wir dann das Leben in volle Fülle erfahren. Anstatt zu tun, was die Welt sagt, die auch sagt, das ist das Leben in volle Fülle, und am Ende vielleicht völlig betrogen zu sein. Es hängt nicht mit meiner Möglichkeit zusammen, kann ich es beweisen oder nicht. Es hängt mit meiner Möglichkeit zu vertrauen, mit meiner Entscheidung zusammen, ob ich bereit bin, dieses Angebot, das Gott mir macht, dem zu vertrauen, das für mich in Anspruch zu nehmen. Gott ruft uns zu einer persönlichen Beziehung zu ihm. Die Bibel sagt uns, dass Gott alle Menschen liebt und dazu gehörst auch du und ich. Auch wenn wir vielleicht manchmal Schwierigkeiten haben, denken, wie kann Gott so jemand lieben? Aber er tut es, bedingungslos und vorbehaltlos. Und er hat ein unglaubliches Interesse an mir. Auch so eine Glaubensherausforderung, an der manche Menschen verzweifeln, die sagen, ich bin das nicht wert, könnte mich gerade zerstören. Sie tun es auch, weil sie diese Liebe Gottes, weil sie ihr nicht vertrauen. Aber Gott ruft uns auf zu vertrauen. So, was ist die Lektion heute Abend, wenn es darum geht, im Glauben an Gott weiterzukommen? Und Jesus sagt uns, werdet wie die Kinder, sonst geht's nicht. Werde wie ein Kind wieder. Demütig, uns unten drunter zu stellen, unter seinem Wort. Gerade dann, wenn wir Dinge nicht verstehen können und begreifen können. Vertraue demütig und unterordnet, wie Kinder es tun. Und das betrifft auch dieses Osterfest, das wir feiern. Gestern Karfreitag traditionell und heute mit diesem Zwischentag, also optimal, wenn man sich einen Gottesdienst sparen will, aber das macht ihr ja gar nicht, ne? Ihr feiert ja morgen nochmal Gottesdienst. Und den Ostersonntag verbinden will. Das fordert uns, dieses Fest fordert uns auch heraus, oder? Vertrauen wir dem, was wir da Jahr für Jahr traditionell feiern? Oder ist es nur eine Tradition geworden, die man halt mitmacht? Aber eigentlich hat es mit meinem Leben, mit meinem Herzen gar nichts zu tun. Und Jesus sagt nichts anderes, um dieses Bild nochmal aufzugreifen mit den Kindern. Vertraue auf die Vergebung und Erlösung. Vertraue auf die Vergebung und Erlösung. Dieses bedingungslose Vertrauen gilt in Bezug zu Karfreitag, den wir gestern gefeiert haben, an dem wir feiern, dass Jesus Christus für die Schuld dieser Welt, für deine und meine persönliche Sünde, am Kreuz gestorben ist. Für die Menschen, die vor ihm gelebt haben, und zwar für alle Generationen einschließlich und für alle Generationen, die nach ihm noch kommen werden. Und wenn ich heute Abend von Vertrauen rede, dann möchte ich uns einen Text vorlesen, und damit es ein bisschen besser zu verstehen ist, aus der Hoffnung für alle, das wird auch hier vorne angezeigt, um zu folgen, damit wir ein bisschen reinkommen, auch ein Text aus Römer, aber nicht 6 bis 8, sondern 3, um zu begreifen, worum geht es eigentlich an Karfreitag und was ist eigentlich diese Sache mit dem Karfreitag. Und dann reden wir gleich nochmal über unsere Frage unseres Glaubens oder Vertrauen. Römer 3, Abvers 9b. Dort schreibt der Apostel Paulus: Denn eben habe ich allen Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, bewiesen, dass sie unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend, wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Nun wissen wir, das Gesetz Gottes gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gericht bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist sogar schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Der Römerbrief ist nicht so kompliziert, oder? Also an der Stelle nicht. Die biblische Wahrheit ist so einfach, und für uns Erwachsene doch so herausfordernd. Wenn wir lesen, dass alle Menschen, das schließt mich mit ein und dich mit ein, von Geburt an, von uns aus, vor Gott nichts vorzuweisen haben. Und dann kommen ein paar Beispiele, wo man sehr energisch dagegen vorgehen müsste, oder? Dass wir nur böse Dinge reden und gehässig werden, Flüche im Mund haben, bereit sind, schnell Blut zu vergießen. Aber das ist die Einschätzung Gottes über uns Menschen. Und auch hier ist die Frage, wem vertrauen wir? Unserem inneren Herz, das sagen will, hör mal Heiko, so schlecht bist du gar nicht. So schlimm ist es nicht. Es gibt schon ein paar Dinge, die nicht so ganz gut sind. Oder vertrauen wir einem Gott, der sagt, da ist gar nichts, was du bringen kannst. Von dir aus. Du bist sogar von deinem Denken so negativ beeinflusst, dass du noch denkst, dass es da Gutes gibt, oder? Das ist ja genau unser Problem. Welchen Bewertungsmaßstab lege ich an, dass etwas gut ist oder nicht? Ja. Ich hatte mal so einen Flop erlebt während meiner Ausbildung. Ich bin Kfz-Meister vom Beruf und habe erst eine Lehre gemacht, ein halbes Jahr in der Lehrwerkstatt gestanden. Wir sollten so ein Sechseck feilen, also habe ich den gefeilt. Und der war ein bisschen dünn, dieses Metallstück, und ruckzuck war ich unter dem Maß. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Machst du alle gleich groß, dann sieht es wieder prima aus, ja? Aber dem Meister war das total wurscht, dass es gleich groß ist. Da hat gar kein Maß mehr gestimmt. Die waren alle falsch, okay? Und dann bin ich mit der 4 nach Hause gekommen. Es hat wenigstens einigermaßen gut ausgesehen, aber die Maße haben nicht gepasst. Also, das ist eine witzige Geschichte, oder? Aber es hat mich tief getroffen. Da habe ich einen Maßstab angelegt, der überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und natürlich, wenn bei unserem Auto die Schrauben schön aussehen würden und wir würden nicht halten, also das Ding wird auseinanderfliegen, dann würde die schönste Schraube nichts nutzen, oder? Also, welchen Maßstab legen wir für unser Leben an? Und welchem Maßstab vertrauen wir, dass er letztendlich wirklich gut ist? Ich muss so oft an die Mauerschützenprozesse denken, der ehemaligen DDR. Da haben Leute geschossen und waren ganz im Recht. Das waren Volkshelden. Dann ist die Regierung flöten und plötzlich stehen sie vor Gericht. Also, welcher Maßstab gilt für mein Leben? Das, was ich mir selbst zurechtschuster, wo ich gerade so durchkomme. Na, wir machen das ja so, dass es für uns passt, oder? Wenn ich auf der Waage stehe, denke ich immer, es ist nicht so schlimm. Wenn ich den BMI angucke, denke ich, es ist ganz schön schlimm. Oder vertrauen wir einem Maßstab, der über alles erhoben ist, weil er eben nicht von mir kommt und nicht von dir, sondern von Gott kommt. Das hat mit Vertrauen zu tun. Und das hat auch mit dem Punkt der Vergebung zu tun. Karfreitag betont nicht nur die Sünde, davon spricht auch Karfreitag, sondern Karfreitag betont umso mehr die Vergebung, die uns Gott geben will. Diesen Text, den ich gelesen habe, der bleibt doch nicht bei der Sünde stehen, sondern dass Gott uns vergeben will, dass er schon eine Lösung geschaffen hat, dass er uns gar nicht anklagt, sondern dass er schon aus seiner Liebe zu uns bei der Vergebung und bei der Versöhnung ist. Und Versöhnung ist etwas, das kann man so schlecht anpacken. Also mein nicht maßhaltiges Werkstück, das konnte ich in den Finger haben, oder? Aber ob ich Vergebung habe oder nicht? Aber du kennst das, sie kennen das mit den Radiowellen. Kann man nicht sehen, ne? Aber man kann sie empfangen, oder? Kann die Radiowellen empfangen. Und genauso ist es mit Versöhnung. Das kannst du nicht sehen, aber du kannst es empfangen. Und es kommt in die zur Wirkung. Jeden Morgen, wenn ich das Radio im Bad anmache, ich Musik höre oder die Nachrichten höre, ja, da weiß ich, da kommen Wellen und jetzt kommen die den Lautsprecher. Und wenn ich die Vergebung, die mir Jesus Christus anbietet, annehme, dann kommt es in meinem Leben zur Wirkung. Dann kommen diese Schallwellen der Versöhnung, die Frieden in mir schaffen mit dem lebendigen Gott. Und das ist ein großartiges Angebot. Aber die Frage ist, ob du vertraust, ob du Jesus vertraust, dass du das für dich annimmst und dass das in deinem Leben zur Wirkung kommt. Und wenn du noch keine Vergebung für deine Schuld, für deine Sünde empfangen hast, wenn du bis jetzt immer noch so deinen Maßstab angelegt hast und vielleicht mit guten theologischen Argumenten so einen Text aus Römer 3, der ja höchst umstritten ist, zur Seite geschoben hast, aber trotzdem erkennst, dass es das, was Gott in dir deutlich macht, dass da Dinge Vergebung brauchen, dann wünsche ich dir, dass du diese Einladung, die Gott an jedem Osterfest ausspricht, durch Karfreitag und Ostersonntag für dich und dein Leben in Anspruch nimmst, dass du diese Vergebung empfängst und sie erlebst, die Erlösung, und dass dieses Osterfest vielleicht dein erstes echtes Osterfest wird, ganz unabhängig von bunten Eiern und Schokohasen, sondern abhängig von dem, worum es wirklich geht. Also, nichts gegen die christliche Tradition, oder? Aber die hat eine unglaubliche Gefahr, weil wir von klein auf in unserer Gesellschaft so eingelullt sind, dass wir die Botschaft gar nicht mehr verstehen. Das ist so überlagert von Weihnachtsbäumen und Ostereiern, dass wir gar nicht mehr begreifen, was wir eigentlich feiern. Und ich wünsche dir so sehr, dass du begreifst, dass du vertraust, was Gott für ein Angebot macht, dass er dich ruft. Vertraue auf die Vergebung und Erlösung, die in Jesus Christus ist, die er am Kreuz für dich erwirkt hat. Aber würden wir an diesem Osterfest nur an Karfreitag stehen bleiben, nicht weitergehen, dann hätten wir nur die Hälfte verstanden, worum es wirklich geht. Der Ostersonntag gehört untrennbar dazu. Der Tag, an dem wir die Auferstehung Jesu Christi feiern. Und das ist das Dritte, worum es geht und was wieder Vertrauen braucht. Vertraue auf die Auferstehung. Schon kurz nachdem Jesu auferstanden war, schon bevor er auferstanden war und von allen gesehen wurde, wurde er ja bezweifelt, ob er auferstanden ist. Oder die Jünger, der sagt, wo haben sie ihn hingebracht, wo ist er gewesen? Bis das bei denen angekommen ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und jetzt feiern wir das 2000 Jahre, wissen das, und trotzdem bezweifeln wir, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Also da bräuchten wir nur ein bisschen Theologen, dann hätten wir genau das große Problem. Wer weiß, ob das wirklich passiert ist, oder? Großartig, wenn man geschichtliche Ereignisse in die Bereiche der Möglichkeiten, Unmöglichen hineinschiebt. Aber Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er ist wieder auferstanden. Und das ist eine großartige Botschaft. Und es geht viel mehr darüber hinaus, dass er an diesem Ostersonntag auferstanden ist, den Tod besiegt hat, sondern dass er ja auch aufgefahren ist in den Himmel, um für uns die Ewigkeit beim Vater vorzubereiten. Das ist das, was er tut. Und er hat gesagt, er wird genauso wiederkommen, um uns zu holen in seine Ewigkeit, in die Gemeinschaft mit ihm. In Offenbarung 1, 7 bis 8, das Buch, das prophetische Buch des Neuen Testamentes, ganz am Ende, das uns hineinnimmt in eine Zeit, die noch vor uns liegt, schreibt Johannes, der Evangelist, der auch die Offenbarung geschrieben hat. Seht, Jesus Christus wird in den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen und auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Das ist ganz sicher. Amen. Gott, der Herr, spricht, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Ja, er ist immer da von allem Anfang an und er wird kommen, der Herr über alles. Und fast am Ende des Buches in Offenbarung 21, die ersten drei Kapitel, die vielen bestimmt bekannt sind, da berichtet Johannes, was er gesehen hat. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Die Auferstehung Jesu hat zwei Realitäten geschaffen. Das eine ist, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass dieser Tod keine Macht mehr hat, diese Trennung von Gott keine Macht mehr hat in unserem Leben. Unser Körper, der muss noch sterben, aber wir bleiben nicht getrennt von Gott, sondern in der Gemeinschaft mit Gott, in alle Ewigkeit. Und das zweite ist, dass wir auf eine wunderbare Zukunft bei Gott zusteuern, wo er mitten unter uns leben wird. Das wird alles total verändern. Etwas, was unsere Vorstellung dermaßen sprengt, dass selbst Johannes Schwierigkeiten hatte, Worte dazu zu finden, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Und ganz ehrlich, um das zu glauben, muss man demütig wie ein Kind sein, oder? Wenn wir uns über goldene Straßen und Tore unterhalten und was da alles beschrieben wird, das ist nicht zu fassen. Aber vielleicht hilft uns, unsere Welt ein bisschen zu begreifen, dass es Dinge gibt, für die es keine Worte gegeben hat, gestern, morgen schon eine Realität ist, oder? Und wir alle, Sie und ich, wir leben ja in der gleichen Welt, oder? Ich rede von der digitalen Revolution, in der wir leben. Also hier Beamer, das gehört auch dazu. Wir haben gestern, vor 3 Tagen haben wir ein paar Overhead-Projektoren verschrottet. Was willst du machen? Die nutzt keiner mehr, oder? Unser Leben ist völlig verändert. Das industrielle Zeitalter hat das Leben der Menschen verändert in den letzten 150 Jahren wie kaum etwas. Das elektrische Licht hat unser Leben total verändert. Und zwar in einer Art und Weise, wie es vorher nicht vorstellbar war, oder? Nehmen wir gerade die digitale Revolution, die wir erleben. Besonders bei den Kleinen, bei den Kindern, die gerade groß werden, für die die Dinge, bei denen wir uns noch fragen, wie das eigentlich geht, die Sache mit den Radiowellen, völlig selbstverständlich ist, oder? Diese totale globale Kommunikation, unbegrenzte Vernetzung und totale Erreichbarkeit ist doch etwas, was vor 30, 40 Jahren wir nicht in der Lage gewesen wären zu denken, oder? Also, du und ich, jetzt, wir gehören die meisten hier ja jetzt zu der älteren Generation schon, oder? Wo man so ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt, ja, und man kann so ein bisschen vergleichen. Hätte heute einer gesagt, dass jeder, fast jeder, der hier im Raum sitzt, sein Telefon dabei hat, anstatt es zu Hause an der Schnur festgebunden hat? Dass man überall, wo man ist, spielt gar keine Rolle, ob du im Haus bist, unterwegs bist, Daten empfangen kannst, aller möglichen sowas, dass Informationen fast unbegrenzt verfügbar sind? Also ich bin ja ein technisch visierter und begeisterter Mensch, aber hätte mir das einer beschrieben, was heute mein Alltag ist, hätte ich vor 40 Jahren gesagt, du hast sie nicht mehr alle, oder? Du hast sie nicht mehr alle. Und dann gucke ich mit meinen Kindern Raumschiff Enterprise und sie fragen, wann werde ich gebeamt, Spocky? Da merken wir, da kommt dieser Konflikt wieder typisch hoch. Die Kinder, die kaum abwarten können, etwas zu erleben, wo wir Erwachsene sagen, das gibt's ja nie, oder? Und wo wir selbst sagen müssen, tja, vor 40 Jahren hätte ich gesagt, das gibt's ja nie und heute erlebe ich das und denke, das gibt's ja gar nicht. Ja klar, ne? Wenn ich vorher gesagt habe, das gibt's ja nie, dann muss ich ja heute sagen, gibt's ja gar nicht. Und Kinder nehmen das als selbstverständlich an. Ich kann noch ein bisschen mithalten, aber ich verspreche, es braucht keine 5 Jahre. Da bin auch ich digital kommunikativ voll abgehängt, weil ich gar nicht mitkomme mit dem, was da passiert und weil noch unvorstellbare Dinge passieren. Aber mir geht es heute Morgen nicht um die digitale Welt, in der wir sind. Mir geht es nur um ein Beispiel, mit dem wir alle mehr oder weniger zu tun haben und sehen, da gibt es Sachen, die waren nicht zu glauben, nicht zu erwarten, die heute Realität sind. Und uns damit abzuholen, um zu verstehen, da gibt es etwas, was wir in der Bibel lesen, wo wir sagen würden, das gibt es gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass es eine Realität in der Ewigkeit gibt, wo ich noch ich bin, obwohl ich diesen Körper nicht mehr habe. Wir können uns das nicht vorstellen. Bei uns ist Geist und Materie untrennbar verbunden, oder? Aber wir werden in der Ewigkeit weiterleben, ohne diesen Körper, oben unsere Körper. Und manchmal denke ich, Gott sei Dank, dass ich das Ding nicht mitnehmen muss. Aber es fordert uns heraus, das zu glauben und zu verstehen, oder? Und Jesus lädt dich ein, ihm zu vertrauen bei etwas, was du nicht nachvollziehen kannst, wo du heute keinen Beweis antreten kannst, dass das mal kommen wird, wo selbst kühnste Träume und Ideen zu kurz kommen bei dem, was uns dort erwarten wird. Und trotzdem zu wissen, dass Gott die Wahrheit ist und uns sagt, was kommen wird und dich einlädt, diese Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das ist Ostern. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Mit dem Vertrauen, das wir aufbringen müssen, das zu nehmen, was Gott sagt, und es zu leben. Auch wenn ich es nicht beweisen kann, wenn ich manches möglicherweise nicht erleben werde, zu wissen, das zu leben, wird mein Leben verändern, alles anders machen. Und es wird kommen, wie Gott es gesagt hat. Und dazu möchte ich dich einladen. Nur zu einem heute Abend. Vertraue Jesus. Vertraue ihm. Vertraue einfach und nimm an, was er dir schenken will. Seine Vergebung und das ewige Leben. Amen. Amen.